Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein.
9. Kapitel. Rauschender Beifall.
Es rollen die immer kreisenden Jahre hinunter, hinunter, du hältst sie nicht. Sie bauen die Wiege, sie zimmern die Bahre, sie hüllen in Dunkel, sie zünden das Licht, dem einen zur Freude, dem anderen zur Klage, drängen und wechseln die flüchtigen Tage.
Die Schubert-Freunde feiern Silvester, diesmal auch mit ernsten Tönen. Ansonsten ist es wie jedes Jahr. Sie frönen der Kunst, trinken und wünschen sich ein glückliches Jahr 1828. Dann verliest Bauernfeld sein Gedicht über die unbarmherzige Zeit.
Der Zauber der Rede, der Quell der Gesänge, auch er vertrocknet, so göttlich er ist. Nicht rauschen die Lieder wie sonst im Gedränge, denn auch dem Sänger ward seine Frist.
Doch Schuberts Zeit ist gerade erst gekommen. Seine Karriere kommt in Gang, sein Name steht immer wieder in der Zeitung, sein Ruf dringt weiter in den Norden vor. Im Januar erscheint der erste Teil der Winterreise, außerdem 6 weitere Hefte mit Liedern und Tänzen. Und das nächste große Werk ist auch schon in Arbeit. Anfang Februar kommt Post von 2 deutschen Musikverlagen. Schott in Mainz und Probst in Leipzig, zufällig am selben Tag.
Euer Wohlgeboren, Sie sind uns durch Ihre vortrefflich gearbeiteten Kompositionen seit Jahren bekannt. Wir sind nun so frei, Sie um einige Werke für unseren Verlag zu ersuchen.
Haben Sie die Güte, mir Lieder zu senden, die nicht zu schwer aufzufassen sind, und auch einige Stücke zu 4 Händen? Ich bin überzeugt, dass es gelingen werde, Ihren Namen im übrigen Deutschland und im Norden tüchtig auszubreiten.
Wir müssen bemerken, dass wir auch ein Etablissement in Paris besitzen, wo wir jedes Mal Ihre Kompositionen bekannt machen.
Über das Honorar sind wir schnell einig.
Das Honorar belieben Sie zu bestimmen.
Schubert tritt in Verbindung mit dem Schott-Verlag. Die Verhandlungsbasis gefällt ihm, aber noch lieber als Lieder würde er seine Kammermusik gedruckt sehen.
A. Ein Trio, welches mit vielem Beifall hier aufgeführt wurde. B. 2 Streichquartette in G-Dur und D-Moll.
Ganz klar. Schubert will endlich weg vom Image des Liedermachers und Ländlerkompositeurs. Am Herzen liegt ihm auch sein neuestes, noch tintenfrisches Werk.
Eine Fantasie für Pianoforte zu 4 Händen, der Komtesse Caroline Esterhazy gewidmet.
Caroline ist noch immer seine große Liebe. Das bestätigt Bauernfelds Tagebuch.
Schubert scheint im Ernst in die Komtesse Esterhazy verliebt. Mir gefällt das von ihm. Er gibt ihr Unterricht.
Die Widmung könnte eine verdeckte Liebeserklärung sein. Die ersten Töne des Themas lauten C und F. Eine Quarte aufwärts, das nachdrücklich wiederholte Erkennungszeichen der Melodie. C und F, das sind auch die Initialen von Caroline und Franz. Hat Schubert die Töne absichtlich so gesetzt? Man wird es nie erfahren. Das Thema scheint einen unendlichen Weg vor sich zu haben. Und seine Schlichtheit lässt kaum ahnen, wohin die Wanderung führt. So poetisch die Melodie daherkommt, hinter dem Formverlauf steckt eine unerbittliche Logik, ja eine tragische Ausweglosigkeit. Diese Fantasie ist eins der größten vierhändigen Werke der Klavierliteratur. Falk Falls die Fantasie wirklich von Schuberts Liebe erzählt, ist es eine tragische Geschichte. Er weiß, dass sie aussichtslos ist, aber er weiß auch, dass er niemals davon loskommt. Mit deutlichen Zeichen der Resignation endet das Werk, so tief und todestraurig wie kaum ein anderes von Schubert.
Franz Schubert, dessen bezaubernd liebliche Tondichtungen ihn zum Liebling des gesamten Publikums machen und die ihrem genialen Schöpfer unvergänglichen Ruhm bereiten dürften, führt uns am 26. März einen Zyklus seiner neuesten Geistesprodukte vor.
Was da die Wiener Theaterzeitung vollmundig anpreist, ist tatsächlich ein Ereignis. Schubert gibt sein erstes selbstveranstaltetes Konzert. Den Termin hat er wohl nicht zufällig auf Beethovens Todestag gelegt. Das weckt die Erwartungen. Natürlich möchte Schubert seine Kammermusik vorstellen. Auf dem Programm stehen der erste Satz des G-Dur-Quartetts und das komplette S-Dur-Trio. Aber die Leute wollen natürlich den Schubert hören, den sie kennen und lieben, also Lieder und mehrstimmige Gesänge. Dabei achtet Schubert sehr auf Gleichberechtigung. Für die Herren gibt es einen Schlachtgesang, für die Damen ein Ständchen. Alle Schubert-Fans und Freunde sind ins Haus zum Roten Egel gekommen, wo das Konzert stattfindet. Und alle sind sich einig.
Der Saal war vollgestopft. Jedes einzelne Stück wurde mit Beifall überschüttet.
Herrlich! Alles war in einem Taumel von Bewunderung und Entzücken verloren. Es wurde geklatscht und getrommelt wie im König Lear.
Wie herrlich das war, werde ich wohl nie vergessen.
In Leipzig, Berlin und Dresden berichten die Zeitungen. Nur die Wiener Presse schweigt. Denn es beginnt gerade die Konzertserie Paganinis. Und der Teufelsgeiger bringt die Wiener völlig aus dem Häuschen, inklusive Schubert.
Ich habe einen Engel singen gehört.
Das Wunder Paganini überstrahlt zwar den Konzerterfolg, aber Schubert kann jetzt selbstbewusst gegenüber den Musikverlagen auftreten. An Probst in Leipzig schreibt er:
Euer Wohlgeboren, es dürfte Ihnen vielleicht nicht uninteressant sein, dass das Konzert nicht nur gedrängt voll war, sondern auch, dass ich außerordentlich Beifall erhielt. Besonders erregte ein Trio allgemeine Teilnahme, und zwar so, dass ich zu einem zweiten Konzert aufgefordert werde. Übrigens kann ich Ihnen mit Vergnügen Werke überlassen.
Nur 60 Gulden Konventionsmünze würde ein Lieder- oder Klavierheft kosten. Probst überweist den Betrag sofort. Nun also ist Schubert im Geschäft. Dabei hat er ja nur kleine Stücke und nicht das Trio angeboten.
Wozu 6-mal so viel Arbeit nötig ist?
Schubert geht trotzdem auf den Deal ein. Geld hat er ja jetzt genug. Das Konzert hat 800 Gulden abgeworfen. Das verdienen die meisten Wiener nicht einmal im Jahr. Überhaupt sind seine Einkünfte über die Jahre gesehen gar nicht so schlecht, nur eben sehr unregelmäßig.
Die erste Zeit wurde flott gelebt, auch nach rechts und links gespendet. Dann war wieder Schmalhans Küchenmeister. Kurz, es wechselte Ebbe und Flut.
Tatsächlich ist Schubert Anfang Juli wieder so blank, dass die geplante Sommerreise platzt. Stattdessen setzt er sich an den Schreibtisch und verbringt einen Komponiersommer. Schubert schreibt für eine Pfarrkirche und den dort ansässigen Kirchenmusikverein. Es darf durchaus etwas mehr als liturgische Begleitmusik sein, aber diese Messe wird so groß, kühn und persönlich wie bislang nur Beethovens Missa Solemnis. Da erscheint mit Christus kein fleischgewordener Gott und Herr, sondern ein Mensch und Bruder. Es zählt die Liebe, nicht das Mysterium. Mit diesem ergreifenden Operngesang legt Schubert das Credo recht frei aus. Aber das heißt keineswegs, dass er an nichts glaubt. Im Gegenteil.
Mit dem Glauben tritt der Mensch in die Welt. Er kommt vor Verstand und Kenntnissen weit voraus. Denn um etwas zu verstehen, muss ich vorher etwas glauben. Verstand ist nichts als ein analysierter Glaube.
Und genau deshalb denkt Schubert auch über das nach, was er glaubt. Und er akzeptiert, was andere glauben. Etwa zur selben Zeit komponiert er für die Synagoge der israelitischen Gemeinde in Wien, und zwar auf Hebräisch. Schubert wohnt nun schon einige Zeit bei seinem Freund Schober. Es fehlt also nicht an geistiger Anregung. Sogar die Lesegesellschaft ist wieder auferstanden und statt Würstel und Bier steht wieder die Literatur im Mittelpunkt.
Zu Schober, wo die herrliche Geschichte der Marquise von O. von Kleist ausgelesen und ein Buch angefangen wird. Reiseideen von Heine. Manches Gemütliche, viel Witz, falsche Tendenz.
Schober bevorzugt meist ältere Autoren. Aber an Heinrich Heine kommt man nicht vorbei.
Ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Nennt man die besten Namen, so wird auch der meine genannt.
Heine bringt einen Ton in die Liebeslyrik, der vielleicht nicht jede empfindsame Seele anheimelt. Aber hinter seinen zugespitzten, bisweilen ironischen Versen steckt die ganze Gewalt und Abgründigkeit unglücklicher Liebe.
Nennt man die schlimmsten Schmerzen, so wird auch mein Name genannt.
Das könnte auch Schubert von sich sagen. Und in Heines Lyrik findet er einen Spiegel seiner eigenen Schmerzen.
Du Doppelgänger, du bleicher Geselle, was äffst du nach mein Liebesleid, das mich gequält auf dieser Stelle? Zum manchen Nacht in alter Zeit.
Im August komponiert Schubert 6 Heine-Lieder. Und noch einmal verschiebt er die Grenzen dessen, was ein Lied ausdrücken und sein kann. Fragt man ihn, ob dieses oder jenes Lied nicht zu traurig sei, antwortet er gerne:
Kennen Sie eine lustige Musik? Ich nicht.
Aber?
Schon lange hegte das Publikum den Wunsch, aus der Feder dieses genialen Liederdichters einmal eine Komposition heiteren, komischen Inhalts zu erhalten.
Der Weigel Verlag kann diesem Wunsch endlich nachkommen. Schubert liefert 4 lustige Lieder. Da ist etwa des Mädchens Klage über ihren untreuen Hallodri.
Die Männer sind mich schad.
Am 1. September zieht Schubert wieder einmal um. Es geht ihm nicht so gut und die Stadt ist stickig. Sein Bruder Ferdinand wohnt in einem Neubaugebiet der südlichen Vorstädte. Doch Neubauwohnungen haben feuchte, kalte Wände. Die Vermieter lassen das Haus erst einmal trocken wohnen und nehmen dazu gerne ärmere Mieter. Die zahlen dann mit ihrer Gesundheit.
Schon im September kränkelte und medizinierte Franz. Seine Unpässlichkeit nahm indes wieder etwas ab.
Ferdinand hat eine große Familie und nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Da wird es also eng und mit der Hygiene steht es auch nicht zum Besten. Hier, an einem kleinen schäbigen Tisch, entstehen nun die sublimsten Instrumentalwerke. Seine zweite Dreiergruppe von Klaviersonaten schreibt Schubert jetzt in einem durch, in ein einziges Heft. Es ist noch einmal eine Reise von Beethoven zu sich selbst und zugleich auf einen Gipfelpunkt der Gattung. Schubert greift jetzt noch weiter aus in Räume aus Zeit und Klang. Musik für die Ewigkeit. Doch Schubert will sie gedruckt sehen, jetzt. Mit dem Drucken allerdings und dem Bezahlen lässt sich der Verleger Zeit.
Euer Wohlgeboren, ich frage an, wann denn endlich das Trio erscheint. Ich erwarte es mit Sehnsucht. Unter anderem habe ich 3 Sonaten fürs Pianoforte komponiert, auch habe ich mehrere Lieder von Heine gesetzt, die hier außerordentlich gefielen. Und endlich ein Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncello.
Herrn Probst in Leipzig interessieren weder Sonaten noch das Streichquintett. Damit entgeht ihm ein Jahrhundertwerk. Wie ein Maler, der seine größte Leinwand, all seine Farben und all seine Kunstmittel zur Hand nimmt, setzt er an zu einem persönlichen Weltentwurf im Medium der Musik. Mit einem zweiten Cello weitet Schubert auch den musikalischen Raum in bisher unbekannte Tiefen. Da ist es vom Streichquintett nicht mehr weit zur neuen Symphonie, die er gleich im Anschluss skizziert. Sie könnte nochmals in Neuland vorstoßen, bleibt aber Fragment. Der langsame Satz klingt wie herangeweht aus der Zukunft, aus einem Irgendwo zwischen Welt und Traum. Anfang Oktober wandern Franz und Ferdinand Schubert nach Eisenstadt an das Grab von Joseph Haydn. Dorthin sind es 50 Kilometer, möglicherweise zu viel für eine angeschlagene Gesundheit.
Zurück in Wien nahm seine Unpässlichkeit wieder zu. Als er Ende Oktober einen Fisch speisen wollte, warf er nach dem ersten Stückchen plötzlich Messer und Gabel auf den Teller und sagte, es ekle ihn gewaltig.
Nach Auskunft seines Bruders wird Schubert nun immer schwächer. Am 12. November gibt er endlich ein Lebenszeichen von sich.
Lieber Schober, ich bin krank. Ich habe schon 11 Tage nichts gegessen und nichts getrunken und wandle schwankend von Sessel zu Bett und zurück. Dr. Rinner behandelt mich. Wenn ich auch etwas genieße, so muss ich es gleich wieder von mir geben.
So richtig dramatisch empfindet Schubert seine Krankheit jedoch nicht. Ihm ist furchtbar langweilig. So verschlingt er die Indianerbücher von Cooper, etwa den letzten Mohikaner.
Mitten im blutigen Gewühl standen die beiden Schwestern eng aneinander geschmiegt, regungslos vor Entsetzen. Von allen Seiten schreckliches Geschrei, Gestöhn und Flüche. Da stand plötzlich der Singemeister David neben ihnen. In höchsten Tönen stimmte er mitten im Gewühl ein frommes Lied an. 2 Indianer, die sich gerade auf die Schwestern stürzen wollten, um sie zu skalpieren, ließen von ihrem Vorhaben ab und blieben verwundert stehen.
Davon hätte Schubert gern mehr, und er bittet Schober um Nachschub. Außerdem hört er Beethovens Cis-Moll-Quartett, das ihm Freunde vorspielen. Er spricht mit Bauernfeld über Opernpläne, und er sagt immer wieder,
»Mir fehlt eigentlich nichts. Nur fühle ich mich so matt, dass ich glaube, ich solle durch das Bett fallen.«
Doch am Abend des 17. November kommt das Fieber, wahrscheinlich verursacht durch Bauchtyphus. Die Symptome passen: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schwäche, stark ansteigendes Fieber. Am nächsten Tag fantasiert er.
»Ich beschwöre dich, schaff mich in mein Zimmer, lass mich nicht in diesem Winkel unter der Erde. Verdiene ich denn keinen Platz über der Erde?«
Natürlich, redet ihm Ferdinand zu. Er ist in seinem Zimmer, in seinem Bett.
»Nein, ist nicht wahr. Hier liegt Beethoven nicht.«
Ferdinand ist verzweifelt. Auch der Arzt kommt nicht mehr an Schubert heran.
Franz sah ihm starr ins Auge, griff mit matter Hand an die Wand und sagte langsam und mit Ernst:
»Hier. Hier ist mein Ende.
Via Briefboten informiert Ferdinand den Vater. Der antwortet auf demselben Weg.
Nichts bleibt uns in diesen traurigen Tagen, als bei dem lieben Gott Trost zu suchen. Und jedes Leiden, das uns nach Gottes Fügung trifft, mit standhafter Ergebung in seinen heiligen Willen zu ertragen.
Persönlich schaut der Vater offenbar nicht vorbei. Wozu auch? Das Wichtigste ist jetzt, dass der gute Franz zugleich die heiligen Sakramente bekommt.
Und ich lebe der tröstlichen Hoffnung, Gott wird ihn stärken und erhalten.
Noch am selben Tag, den 19. November 1828, ist Franz Schubert tot. Seine Fieberfantasie interpretiert Ferdinand als Wunsch, neben Beethoven begraben zu werden. Er scheut keine Kosten, das Begräbnis auf dem Währinger Ortsfriedhof zu arrangieren. Der Bestatter sorgt für Erschänelaich.
Gemalter Leichensarg, 4 Gulden. Ein feines Totenkleid, 5 Gulden. Ein schönes Bartuch, 36 Kreuzer. Leichenwagen nach Währing, 5 Gulden 40.
So tritt Schubert seinen letzten Weg an. 2 Gräber neben Beethoven wird der Sarg herabgelassen.
Es ist mir wie ein Traum. Die ehrlichste Seele, der treueste Freund. Ich wollt, ich läge statt seiner.
Nur das notiert Bauernfeld in seinem Tagebuch. Schwind schreibt aus München:
Ich habe um ihn geweint wie um einen meiner Brüder. Jetzt aber gönn ich's ihm, dass er in seiner Größe gestorben ist und seines Kummers los ist. Je mehr ich jetzt sehe, was er war, desto mehr sehe ich, was er gelitten hat.
Während sich sein Vater an religiöse Floskeln hält, beziehen seine Freunde den Trost aus Schuberts Musik. Sie wird die Zeiten überdauern.
Die Erinnerung an ihn wird mit uns sein, und alle Beschwerden der Welt werden uns nicht hindern, in Augenblicken ganz zu fühlen, was nun ganz verschwunden ist.
Mir war und bleibt Schubert ein Genius, der mich mit angemessenen Melodien durchs Leben leitet, wie es ist. Bewegt und ruhig, wandelbar und rätselvoll, düster und licht.